Hallo und herzlich willkommen zu den Musikgeschichten, ein Podcast aus dem Hause Sturriarte. Wir sprechen heute über ein sehr altes Werk, das einen ganz neuen Titel bekommen hat, einen ganz neuen Text. Es geht um die Johannespassion von Johann Sebastian Bach. Und die hat einen neuen Text verpasst bekommen. Der ist von Thomas Höft, dem Sturriarte-Dramaturgen, mit dem ich heute auch verbunden bin und der bei unseren Musikgeschichten mit dabei ist. Hallo, Herr Höft.
Ja, danke für die Einladung. Ich bin gern dabei.
Fangen wir zuerst ganz von vorne an, nämlich beim Titel. Das neue Stück heißt Queer Passion. Und deswegen möchte ich Sie fragen, Herr Höft, was heißt denn eigentlich queer?
Das ist eine wirklich schwierige Frage. Die ist gar nicht so leicht zu beantworten, weshalb das Stück für mich auch eigentlich heißt Seht jene Menschen. Eine Passionserzählung. Dazu sage ich aber gleich was. Also am besten kann man es ausdrücken, queer ist alles das, was einer konservativen, hergebrachten Norm von Lebensführung nicht entspricht. Und das aber positiv gewährt.
Queer im Englischen schreibt man so wie quer im Deutschen, aber mit zwei E. Das heißt also, wir sprechen von Menschen, die schräg stehen, die etwas quer stehen.
Natürlich ist damit dieser ganze Riesenbereich der Normalität eröffnet. Was, bitteschön, ist normal? Zum Glück sind wir da sehr viel weiter. Meine persönliche Geschichte, ich bin 60 Jahre und bin aufgewachsen in Deutschland zu einer Zeit, als noch ein Paragraph homosexuelle Beziehungen verboten hat. Das war, da war ich nicht nur queer, sondern ein Verbrecher. Per Gesetz. Und das ist schon eine ziemliche Entwicklung, die unser Leben genommen hat. Also eine unglaublich positive Entwicklung, nur nicht überall und nicht für jede und für jeden. Und da sind wir bei dem Stück. Da sind wir bei dem, was wir erzählen in der Queer Passion in Seht jene Menschen. Seht jene Menschen. Das ist ein Spotlight auf Menschen, die wegen ihrer sexuellen Orientierung, wegen ihres Lebensmodells oder auch allein wegen ihrem Geschlecht verfolgt worden sind und bis heute verfolgt werden. Und das ist das Thema.
Ja, Sie haben für die Johannespassion, also eine Leidensgeschichte, einen neuen Text geschrieben. Es geht hier um einen Klassiker der Musikliteratur, quasi um ein unantastbares Heiligtum. Diese Passion, dieses Stück wurde dafür geschrieben, um am Karfreitag in der Kirche aufgeführt zu werden. Inhalt ist also die Leidensgeschichte von Jesus und haben Sie einen neuen Text geschrieben. Wie haben Sie das gemacht? Also wie sind Sie da vorgegangen?
Es ist ein Verfahren, das ganz alt ist und das Bach selbst angewendet hat. Das nennt man Parodieverfahren. Parodie würden wir heute verstehen als, ja, wir machen uns lustig über was, ist aber nicht gemeint, steckt in dem Begriff nicht drin, dass sich lustig machen, sondern es heißt einfach, wir nehmen etwas und wir benutzen es für etwas anderes. Also Bach hat Arien genommen, die haben einen ganz anderen Kontext gehabt, zum Beispiel die Huldigung eines Fürsten, und die werden dann zur Arie von einer Marienfigur, also der Gottesmutter im Weihnachtsoratorium, wie bereite dich Zion. Das hatte ursprünglich einen ganz anderen Text. Ist ein barockes Verfahren und das haben wir wiederbelebt. Und das hat einen unglaublichen Spaß gemacht, auf die vorhandene Melodie einen neuen Text zu setzen. Ich fand das total inspirierend, diese Musik von Bach so theatralisch ist, weil die so heutig ist, weil die so zu mir zumindest so direkt spricht. Und ich habe gedacht, was ist, wenn ich meine eigene Geschichte, mein eigenes Empfinden, was von Horrorvorstellungen, von Verfolgung, die ich wieder sah, also die man sieht, wenn man macht das Fernsehen an und man sieht diese entsetzlichen Bilder, wo Homosexuelle und Frauen von Hochhäusern gestürzt werden, vom IS also vom Islamischen Staat, die sagen, das ist gegen Gottes Ordnung, wir müssen die alle umbringen. Oder man hört Putins Reden, wo er sagt, wir verteidigen den wahren Glauben und das wahre Russland gegen die westliche Dekadenz, gegen die Ehe für alle, gegen so etwas Perverses. Das wird bei uns nie einen Platz haben, das muss man ausrotten. Das geht mir extrem nah, das geht mich an und viele andere auch. Und ich dachte, kann man dazu etwas machen und diese Methode des Parodieverfahrens nutzen? Und dann habe ich mir die Passionen durchgeschaut und habe die Johannespassion gesehen, die noch mehr als die Matthäuspassion ein theatralisches Stück ist. Da gibt es diese Turba-Chöre, also die Menschen, die, die Einfluss nehmen auf die Handlung, auf die Geschichte. Und ich habe mir gedacht, was ist, wenn ich das komplett überschreibe? Wenn ich die Kraft dieser Musik nehme, aber eine völlig andere Geschichte dafür da setze, ist das möglich? Und ich habe angefangen, es zu probieren. Und so geht das in die Geschichte rein. Ich habe mir vorgenommen, ich nehme ganz komplett vollständig die Musik, das Reinstück mit den Rezitativen und schreibe es komplett neu. Das ist sehr wichtig, dass es komplett neu ist. Es geht überhaupt nicht um Blasphemie. Es geht überhaupt nicht um Jesus. Es geht überhaupt nicht um die Passionsgeschichte aus der Bibel oder die Evangelisten. Die existiert nicht mehr. Also es ist nicht so, dass ich da was nehme und es in einen, aus dem in einen neuen Kontext stelle. Ich habe die Struktur genommen und habe den Text, der ist, da wird ein Mensch unschuldig verfolgt. Er wird verurteilt und umgebracht. Und ganz viele finden das toll. Diese Grundgeschichte, die habe ich genommen und gedacht und gesagt, so, ich nehme eine Geschichte von Menschen, die werden verfolgt zu Unrecht, die werden angeklagt, die werden verurteilt, die werden umgebracht und die Bevölkerung applaudiert noch und sagt, richtig so, wir wollen das so. Das ist die Kern, das habe ich, das ist der Kern, rausdestilliert und neu gefasst.
Sie haben die Leidensgeschichte von Jesus genommen und mit einer ganz anderen Leidensgeschichte unterlegt. Da sind wir jetzt quasi beim Titel unseres Podcasts. Es geht nämlich um die Geschichten. Und da ist jetzt meine Frage, Herr Hüft, welche Geschichten haben Sie für den neuen Text dieser Passion verwendet?
Es sind drei länger ausgearbeitete Geschichten und dann viele kleinere. Es fängt an mit einer gegenwärtigen Geschichte, die ganz kurz angerissen ist, weil ich wollte, dass klar ist, dass es um etwas anderes geht, dass es ein gegenwärtiges, uns angehendes Stück ist. Und das ist ein Mass-Shooting, ein Massaker, das jemand angerichtet hat in einer schwulen Bar in Orlando in Florida, wo er in die Menge geschossen hat und Dutzende Menschen ermordet hat. Und damit setzen wir einen Ton, das geht uns an, das ist jetzt, das passiert. Und dann aber sind die Hauptteile historisch, gehen zurück auf genau die Zeit, in der Bach seine Johannespassion geschrieben hat. Die ist 1724 uraufgeführt. Und die beiden Hauptgeschichten, die wir in dem Stück erzählen, sind kurz davor und danach passiert. Also ganz genau da. Und bei der Recherche danach ist erstaunlich, was da passiert ist. Und die erste, die spielt in Utrecht, in Holland. Und das ist die Geschichte des Domturmwärters in Utrecht. Der Utrechter Dom war schlecht gepflegt und irgendwann eingestürzt. Nur der Turm stand noch da, der ist so ganz groß festgemauert mit dem Glockenspiel. Und der hatte einen Wächter, der hat aufgepasst darauf, dass da nicht zu viel passierte. Der hieß Josua Wilz. Und das war ein sehr unguter Typ, der war ständig betrunken, hat seine Familie misshandelt und geschlagen und hat im Suff auf Besucher im Domturm geschossen und war, wurde festgenommen und vor Gericht gestellt und der hat, seine Familie hat, ist zu Gericht gegangen, hat gesagt, den müsst ihr wegsperren. Also der ist nicht, der ist für eine Gefahr für die Allgemeinheit, ist gewalttätig. Gottes Willen, lasst den nicht frei. Wenn der zurückkommt zu uns in die Familie, misshandelt der weiter. Das ist ein Ungeheuer, das geht so gar nicht. Und bei dieser Gerichtsverhandlung, als er sich rechtfertigen musste, hat er gesagt, passt mal auf, was habt ihr eigentlich? Ja, ich trinke zu viel. Ja, ich erhebe meine Hand gegen Frauen, aber was soll das? Was ist dagegen einzuwenden? Kümmert euch nicht um mich. Kümmert euch lieber um diese komischen Menschen, die da Sex haben im Dom. Ich habe die genau gesehen, weil das ist ein Treffpunkt für Sodomiten und für ganz abartige, vom Satan besessene Gestalten. Und den einen von den Typen, den habe ich sogar erkannt. Der heißt Zacharias Wilsmer. Und den, um die solltet ihr euch kümmern, die solltet ihr einsperren. Nicht einen rechtschaffenden Menschen, der nicht aushält, wie verdorben die Welt um mich herum ist. Die Erzählmuster, die können wir die glatt übernehmen. Das ist nicht anders als jetzt. Was passiert? Die Protestanten in Utrecht, die sich ein bisschen unter Druck fühlen, die glauben, dass der Glauben nicht fest genug durchgesetzt wird, sagen, pass mal auf, vielleicht ist das der Grund, warum es uns so schlecht geht. Das ist vielleicht alles Gottes Strafe, weil perverse Schweine in unseren Kirchen sich benehmen, sodass Gott seinen Zorn auf uns alle wendet. Die muss man fertig machen. Und so kommt es zu einer Massenverhaftung. Dieser Zacharias Wilsmer wird festgenommen, gefoltert und er verrät alle seine Freunde. Tatsächlich haben sich dort Menschen getroffen, das waren alles Homosexuelle, und die haben tatsächlich miteinander geflirtet. Die haben sogar ein Café, Untergrundcafés betrieben. Und die ganze Elite von Zentralholland war daran beteiligt. Der Bürgermeister von Leiden, der Leiter der Ritterschaft von Utrecht und all die wurden jetzt angezeigt. Ein paar haben es geschafft abzuhauen. Und eine ganze Menge hat sich entweder selbst umgebracht oder wurde in Schauprozessen verurteilt und hingerichtet. Ein Horror. Und das ging quer durch die ganze damalige Presse. Die Kirche hat das genutzt für sich, hat die also versucht zu beschämen. Ja, wir müssen zurückkehren zu den wahren Werten. Und das ging so weit, dass Utrechter, also jemand aus Utrecht, als Synonym, als Schimpfwort für schwuler Mann benutzt wurde. Sodass die Utrechter selbst sich nicht mehr bezeichnen, bis heute als Utrechter, sondern Menschen aus Utrecht. Was für eine furchtbare, was für eine schreckliche Geschichte. Und wahr. Und die erzählen wir. Das ist der erste Teil. Und der zweite Teil ist noch eigentlich genauso haarsträubend und ist genauso furchtbar, ist aber anders gelagert und geht nach Deutschland. 2021, geht nach Halberstadt in Zentraldeutschland. Und dort ist eine, und jetzt wird es schwierig, wie wir sie oder ihn nennen. Ganz neue Studien zeigen, dass das eigentlich die Geschichte einer Transperson ist. Trans, also einer als Frau geborenen oder als Frau gelesenen und getauften Person namens Katharina Link, die sich aber als Mann gefühlt hat und als Mann gelebt hat, sich den Namen Lagrancinus Rosenstengel gegeben hat, als in Männerkleidern ins Militär eingetreten ist, als Soldat gelebt hat und eine Frau geheiratet hat. Also sich ganz und gar männlich verhalten und männlich gelebt hat und eine glückliche Beziehung hatte mit einer Frau. Die Mutter ihrer Frau aber hat dieses ganze Verhältnis extrem seltsam gefunden und hat eines Tages mit Verwandten den Rosenstengel überfallen, ihn ausgezogen und gesehen, okay, du bist für uns eine Frau und du bist offensichtlich vom Satan besessen. und wir zeigen dich an. Und er wurde vor Gericht gestellt. Und jetzt passiert das Unglaubliche. Dieses Gericht sagt, was ist denn daran wirklich schlimm? Ja, die hat Menschen betrogen, die hat gesagt, ich bin ein Mann. Das ist nicht richtig. Aber hat sie irgendjemandem geschadet? War das wirklich schlimm? Ja, vielleicht sollte man jetzt auch sie in eine Besserungsanstalt stecken, weil sie war auch, hat sich benommen wie ein Mann, war gewalttätig, hat Leute verprügelt, hat geflucht und gesoffen. Das ist vielleicht alles nicht fein und nicht richtig und man muss schon auch für eine Ordnung sorgen. Also vielleicht stecken wir sie in eine Besserungsanstalt. Und also sie wurde immer als Frau gelesen da in den Prozessen, als sie. Und selbst sieht sich immer als Mann. Und die Eltern aber und die Verwandten sagen, das geht doch nicht. Das ist doch wieder Gottes Ordnung. Das ist doch satanisch. Da ist doch alles falsch. Die Welt stimmt doch dann nicht mehr, wenn wir das zulassen. Hat in den König geschrieben von Preußen. Und der hat gesagt, ja, das geht wirklich nicht. Und hat sie zum Tode verurteilt. Gegen das Votum der Richter. Und 1721 in Halberstadt wurde sie hingerichtet und ihre Frau wurde in die Besserungsanstalt gesteckt. Oder seine Frau wurde in die Besserungsanstalt gesteckt. Und es war alles entsetzlich, furchtbar. Es gibt ein wunderbares Buch über den Rosenstengel. Dead Name nennt man das in der Transgeschichte. Also der Name, auf den jemand getauft ist, den er aber ablehnt. Also die Katharina Link von der Angela Steidle. Das ist eine Literaturwissenschaftlerin, die das alles recherchiert hat und die in ihrem neuen Buch diese gesamten Quellen, es gibt es alles erhalten, die Prozessakten, und ich konnte da ganz viel übernehmen und rausnehmen aus den Originalquellen. Und in ihrer Neuauflage und ihrem neuen Buch sagt sie, eigentlich ist das eine Geschichte einer Transperson. Die konnte das selbst nicht verstehen oder der konnte das nicht verstehen. Also Rosenstengel hat dann selbst im Prozess gesagt, er weiß nicht, was mit ihm ist. Es kann nur eigentlich nur sein, dass er vom Dämon besessen ist, weil er fühlt sich als Mann. Und es gab dafür keine Kategorie. Also es gab nichts, wie man das sehen und verstehen konnte. Und das ist für mich und in dem Stück so unheimlich wichtig. Deshalb nimmt das einen so wichtigen Platz ein. Transpersonen sind immer noch die, die am wenigsten verstanden werden, die in unserer Gesellschaft noch immer denen die meisten Vorbehalte entgegengebracht werden. Und das ist so wichtig, dass wir uns darum kümmern, dass wir diese Geschichten erzählen und dass wir uns bemühen, auch das, was nicht verstanden ist, was noch nicht allgemein akzeptiert ist. Wir versuchen zu verstehen, weil normal ist das alles. Und wir dürfen nicht dieses maßlose Leid über Leute ausschütten, indem wir unsere Normen für allgemein erklären. Und die Vorwürfe und die Kurzschlüsse, die gezielt gemacht werden, um queere Menschen zu verunglimpfen und dahin, also in Ecken zu stellen, die dann nichts damit zu tun haben. Das ist eigentlich ein Mechanismus von Diskriminierung, den wir auch als solchen kenntlich machen müssen und verstehen müssen.
Ja, Sie erzählen hier furchtbare Geschichten, Dinge, die wirklich passiert sind. Auch die Leidensgeschichte Jesu ist eine Geschichte von Folter und Tod. Wir nehmen diesen Podcast gerade auf in der ersten Phase des Ukraine-Krieges. Es wird gerade der Ansturm auf Kiew vorbereitet und wir alle sind schockiert von den Schlagzeilen und Bildern, die zu uns nach Hause kommen. Und deswegen meine Frage an Sie, Herr Höft, gibt es in Ihrem Stück dann einen positiven Abschluss oder Ausblick?
Ja, und das ist auch ja angelegt. In der Johannespassion von Bach. Der Evangelist Johannes erzählt die Geschichte von Jesus und der Verurteilung und der Kreuzigung. Nicht von der Auferstehung. Es endet schrecklich. Aber schon in der Passion sind Teile eingeschoben, die sind keine biblischen Texte. Die sind zum einen Gedichte, die in Arienform gesungen werden, die sind Betrachtungen darüber, die das Ganze reflektieren und für die Zeit in deren Gegenwart holen und sagen, was heißt das für uns? Was können wir daraus, was nehmen wir davon positiv mit? Natürlich in lutherischer, in christlicher Sicht ist das immer, das ist ein Leiden für uns und aus diesem Leiden für uns kommt uns die Erlösung, in der Theologie passend. Und das zweite Element sind die Choräle. Aber das sind so allgemeine dann Moralbotschaften. Was nehmen wir alle davon mit? Und die habe ich gelassen, auch die musikalischen Formen, und habe sie auch neu gedichtet. Also in den Arien sind dann Texte daraus geworden, die sagen, was lernen wir aus diesen, können wir aus diesen Geschichten lernen? Wie müssen wir schauen auf diese Menschen und auf diese Erfahrungen? Und was begreifen wir daraus? Und welche Haltung sollen wir einnehmen? Und das wird zugespitzt dann in den Chorälen, die auch kommen, auch mit einem neuen Text. Und die wenden sich dann immer an das Wir. Was heißt das für uns? Und natürlich ist das Ganze keine theologische Abhandlung, sondern es ist eine gesellschaftsphilosophische oder eine ganz normal, philosophisch klingt so, eine gesellschaftliche Haltung. Wie schauen wir hin? Einfach die Botschaft, die ist ja immer ganz einfach. Versuchen zu verstehen, versuchen das Leid zu begreifen, versuchen nicht zu diskriminieren, versuchen Abstand von eingefahrenen Bildern zu nehmen, wie das Leben zu sein hat und wie die Gesellschaft zu funktionieren hat. Zurückzutreten dahinter und zu sehen, wo leiden Menschen, worunter leiden sie, könnten das wir sein, könnte das unsere Ordnung sein und vielleicht die ändern. Toleranz, Verständnis, miteinander, aufeinander zugehen, auch bei Dingen, die wir nicht sofort begreifen. Auch bei Dingen, von denen wir vielleicht unsere Eltern uns erzählt haben, das geht nicht. Das klingt so wenig und es ist so wichtig und es ist so zentral. Und das ganze Stück ist durchwoben von dieser Ebene, von dieser Haltung, wie schaut hin, nehmt das ernst, das Leiden von anderen und fragt danach, was ist es und was können wir dagegen tun.
Dieses 300 Jahre alte Stück wurde also in einen ganz neuen und heutigen Kontext gesetzt. Das Ziel ist, dass sich etwas zum Besseren, zum Guten wendet. Und deswegen passt Queer Passion auch so perfekt in unser Osterfestival-Psalm, das jetzt im April in der Helmut-List-Halle in Graz stattfinden wird, im Jahr 2022. Und dieser Psalm, das ist Osterfestival, läuft unter dem Motto Be the Change. Im Fokus stehen die Nachhaltigkeitsziele der United Nations. Es sind 17 Ziele für eine bessere Welt. Und deswegen meine Frage, Herr Höft, was sollen Ihre Gäste mitnehmen, wenn sie aus dem Konzert gehen? Was soll in Ihren Köpfen, in Ihren Herzen vorgehen, wenn sie am Abend aus dem Saal kommen?
Danke, das ist eine so tolle Frage und das ist so grundsätzlich. Das gilt übrigens für alle unsere Veranstaltungen bei Psalm. Die Musik öffnet die Herzen. Musik ist eine emotionale Flaschenpost, die ist ganz, ganz stark. Es geht da um Gefühle und der Text spricht den Verstand an. Und wenn das zusammenkommt und wenn sich jede und jeder einfach sagt, öffnen wir Herzen und Augen auf und hören auf Geschichten von Menschen, die am Rand stehen oder an den Rand gestellt werden, dann ist das ganz wichtig. Das ist genug. Und daraus wird sicherlich bei der einen und dem anderen dann auch eine Handlung. Und ich habe auf meiner Homepage so einen schönen Satz von einem dänischen Architekten. Und der heißt, die Zukunft kommt auf jeden Fall. Den Fortschritt aber, den müssen wir gestalten. Und das genau ist es. Jeder kleine Schritt, jede kleine Änderung, jedes mehr Nachdenken ändert unsere Welt. Und das ist es. Wer jede, die rausgeht aus der Queer Passion und auf eine Transperson anders schaut und sagt, da ist vielleicht etwas, was ich ganz missverstanden habe, was ich nicht verstanden habe und ich sehe jetzt, da ist etwas und ich interessiere mich dafür. Ich möchte was erfahren. Ich frage mal, ich lese mal nach. Das wäre einfach der richtige Schritt für uns alle. Das ändert die Welt, das verbessert sie.
Ja, wenn wir von Veränderung sprechen und wenn wir nur darüber sprechen, in diesem Moment scheint Veränderung einfach. Aber wenn wir uns dann die Probleme wirklich ausmalen und uns überlegen, was können wir denn tun, dann wird das manchmal ein bisschen zu groß. Gerade wenn wir uns die Probleme, die aktuellen Probleme der Welt anschauen. Wir haben hier eine Klimakatastrophe, die auf uns wartet. Wir haben gerade mal eine der größten Gesundheitskrisen so halbwegs hinter uns gebracht. Und dann haben wir jetzt den Krieg in Europa. Wie schaffen wir es da, positiv zu bleiben? Und vor allem, das sind so große Probleme, die ich als Einzelne nicht lösen kann.
Es ist zu schwer und absurd zu glauben, dass wir alle keine Fehler machen. Wir alle. Ich lebe, ich diskriminiere tagtäglich, leider. Es ist so. Und es ist nicht gut. Ich lebe auch nicht ökologisch wirklich neutral. Ich lebe nicht so friedensbewegt, wie ich leben müsste. Ich bin nicht so fair Menschen gegenüber, wie ich sein sollte, im Optimum. Niemand kann das. Wir alle stehen vor dieser Aufgabe. Das scheint alles so unerfüllbar. Und wie will man CO2-neutral leben? Wie soll das wirklich gehen? Aber wie will man fair leben? Wie will man jeder Gerechtigkeit üben? Das scheint erdrückend, das scheint alles zu viel. Nur wenn die Antwort ist, ja, ich mach's gar nicht, lohnt nicht, bringt nichts, fangen wir nicht an, ach, was soll das? Ist schon alles in Ordnung, belästigt mich nicht, hör mal auf, dann wird sich nichts ändern.
Wir sagen, Veränderung ist möglich, wir sagen, be the change. Nehmen wir alle unseren Teil wahr. Und da passt ein guter Spruch dazu, den ich kürzlich auf einer Verpackung gelesen habe von einem Nachhaltigkeitsshop. Und da stand drauf, was kann ich als Einzelne schon bewirken? Was kann ich verändern? Dachte sich die halbe Menschheit. Und so wollen wir positiv bleiben und möchten unseren Teil beitragen zur Veränderung für eine bessere Welt mit dem Psalm, mit dem Osterfestival und der Queer Passion. Wir danken allen unseren Hörerinnen und Hörern fürs Zusehen. Wir würden uns freuen, wenn Sie bei unserem Osterfestival mit dabei sind in Graz. Alle Infos zu diesem Festival, zum Konzert Queer Passion, finden Sie auf unserer Website auf www.styriarte.com. Die Musik in diesem Podcast, die stammt aus dem Weihnachtsoratorium Teil 1. Das haben wir aufgenommen mit unserem Orchester Rekreation unter der Leitung von Jordi Savall und diese Aufnahme stammt aus dem Dezember 2021 aus dem Stephaniensaal. Ja, falls Sie weitere Infos und Fragen haben zu unserem Podcast, dann schreiben Sie uns einfach unter info@storiarte.com. Ich danke Ihnen jedenfalls, dass Sie mit dabei waren. Auch vielen Dank an Herrn Hüft.
Danke, auf Wiedersehen.
Ja, und ich freue mich drauf, wenn wir uns bald wieder hören oder sehen bei einem unserer Konzerte. Auf Wiederhören und liebe Grüße aus Graz.